Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Wir haben heute das Vergnügen, Ihnen das hybride Rechenzentrum im Praxiseinsatz präsentieren zu dürfen und haben da sehr, sehr spannenden Vortrag vorbereitet. Mein Name ist Udo Urbancic von Microsoft Österreich und ich freue mich ganz besonders, Ihnen das Thema mit der Firma Attacker präsentieren zu dürfen. Zu meiner Rechten der Christian Moser und zu meiner Linken der Peter Fucek von Attacker.
Wunderschönen Tag, hallo.
Hallo.
Wir haben uns ein recht schönes Programm vorgenommen. Das erste Thema, was wir ansprechen wollen, ist das Thema Hybrid Cloud.
Erst Udo, was verstehst du unter Hybrid Cloud?
Das ist immer eine sehr gute Frage. Hybrid Cloud ist ein Thema, das ja schon sehr, sehr lange kursiert. Vielleicht ganz wichtig, was versteht die Microsoft unter dem Thema Hybrid Cloud? Es geht darum, Ihnen eine Plattform, eine strategische, bieten zu können, auf der Sie prinzipiell die Freiheit haben, Ihre sämtlichen Workloads in Ihrer On-Premise Private Cloud laufen zu lassen, auf Ihren Rechenzentrumsressourcen oder auch Teile in einer zum Beispiel Public Cloud von der Microsoft, Windows Azure laufen zu lassen oder auch die Freiheit, dass Sie bei einem Drittanbieter, bei einem Hosting Provider einen Teil Ihrer Workloads laufen lassen. Was vielleicht ganz wichtig ist, Sie sehen es an der Wolke, wir haben eine konsistente Plattform für sämtliche Welten geschaffen, um Ihnen auch wirklich die Freiheit zu lassen, dass Sie mit einer Plattform sämtliche Workloads managen können, ohne verschiedenste Tools dafür einsetzen zu müssen. Das heißt, Sie sehen es auch an dem Ring rundherum, wir haben das Thema Virtualisierung vereinheitlicht, bei uns der Hyper-V als Hypervisor. Wir haben das Thema Entwicklung natürlich auch bei uns, wird oft ein bisschen unterschätzt, auch harmonisiert, das heißt Code-Parallelität, dass Sie als Entwickler die Möglichkeit haben, Ihre Programme sowohl in Ihrer Private als auch in einer Public Cloud laufen zu lassen. Und nicht zuletzt noch das Thema Identität, das heißt unser Active Directory, das es Ihnen ermöglicht, sowohl in Ihrer Private als auch in Ihrer Public Cloud sämtliche Security-Objekte und Ihre Sicherheitsrichtlinien entsprechend vorgeben zu können, ganz egal, wo sich Ihre Workloads befinden. Und das Thema, um das wir uns heute hauptsächlich kümmern, ist das Thema Betrieb und Verwaltung. Das heißt, das Thema System Center als zentrale Management-Plattform für Ihre gesamte Infrastruktur und für Ihre gesamten Services.
Ist das Thema neu für Sie? Wahrscheinlich nicht. Das Thema Private Cloud kennen Sie, das verwenden Sie, Ihr On-Premise-Rechenzentrum im Haus. Das heißt, Ihre virtualisierte Umgebung, Ihre Backoffice-Systeme. Das ist was, was Sie jetzt schon haben, was Ihnen auch nicht unbekannt vorkommt. Das Thema Service Provider oder Public Cloud, auch hier gibt es ähnliche Modelle, die man in der Praxis schon sehen, klassisch aus dem Outsourcing-Bereich kommend. Das heißt, Kunden, die jetzt schon bestimmte Workloads oder bestimmte Systeme nicht selbst im Haus betreiben, sondern einfach von einem externen Hoster betreiben lassen. Das heißt, diese Konzepte sind neu, sind nicht neu. Was ist neu? Das Thema Public Cloud für viele, das heißt einfach Dienste aus einer Public Cloud zu verwenden. In unserem Fall natürlich mit der Microsoft in Form von Azure, wo Sie wirklich IT Infrastructure as a Service oder Plattform as a Service anmieten können oder die komplette Productivity Suite mit Office 365, Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online. Auch dort einfach den Vorteil zu nutzen, dass ich die Systeme nicht selbst betreiben muss. Das Wichtigste, was wir Ihnen auch mitgeben wollen, der Herr Urbancic hat schon gesagt, das Thema geht um Betrieb und Verwaltung, das einheitliche und zentrale Management, um das geht es uns hauptsächlich auch im heutigen Vortrag, das wollen wir Ihnen zeigen. Aber wie gesagt, die Konzepte kennen Sie schon, es ist einfach jetzt auf neue Beine gestellt und mit einem zentralen Management zur Verfügung gestellt.
Perfekt. Wir haben uns auch überlegt, dass wir heute ein bisschen auch ein Fallbeispiel mit reinbringen, das heißt, die Firma Attacker möchte auch präsentieren, wie kann sowas in der Praxis aussehen. Wo sind die Vorteile eines Kunden, wo kann man echt einen Mehrwert generieren und in Wahrheit dann Kosten senken?
Genau. Was wollen wir Ihnen als Vorspann einmal zeigen? Wir haben mitgenommen ein Kundenprojekt von der Firma ISS Facility. Das heißt, das ist ein Kunde, den Sie wahrscheinlich alle kennen, die Firma, oder Sie sind auch selbst Kunde. Was ist uns wichtig? Der Kunde gehört zum internationalen Konzern. Der Konzern gibt schon jetzt Office 365 als Plattform in den Ländern hinaus zur Verfügung. Das heißt, der Kunde in Österreich, ISS Austria, verwendet zentral gemanagte Dienste über die Microsoft Public Cloud, heißt Exchange Online und Lync Online. Warum das alles? das Ziel war einfach, die Infrastruktur nicht selbst betreiben zu müssen. Hat natürlich in einem Konzern einen größeren Kostenvorteil, weil ich einfach über die Menge sehr viele Einsparungen habe. Was haben wir in Österreich gemacht? Wir haben in Österreich mit dem Kunden uns mehrere Themen angesehen. Die zentrale Herausforderung war das Thema, der Kunde hat einen Outsourcing-Vertrag gehabt für das Client-Management und ein Helpdesk mit outgesourced und hat sich dafür entschieden, einfach dieses Outsourcing zu beenden und in eine klassische Hybrid-Cloud-Lösung zu gehen, das heißt Private- und Public-Cloud in Kombination. Das werden wir Ihnen heute vorstellen. Sie werden die Techniken sehen, mit denen man das realisieren kann. Ganz wichtig, die Automatisierung, das heißt, wir haben dort versucht, einfach diesen Mehrwert, dass der Kunde jetzt die Umgebungen selbst betreibt, durch Automatisierung zu unterstützen. Das heißt, die komplette Unternehmens- und IT-Prozesse haben wir uns angesehen, was leistet die IT an Services, und die haben wir einfach versucht, automatisiert abzubilden. Richtung Endanwender haben wir oder verwendet der Kunde ein End-User-Self-Service-Portal, das heißt, der Kunde oder die Fachabteilungen können bestimmte Services anfragen, können ein Helpdesk an Zentralen benutzen. Auch diese Themen wollen wir Ihnen heute zeigen. Und ganz wichtig, die Basis für alle diese Punkte war das System Center. Das heißt, die Entscheidung, auch dieses quasi Insourcing zu machen, ist auf Basis der Technologie System Center gefallen. Und das werden wir uns heute auch mit den einzelnen Blöcken, so wie wir es da auch bei den Keyfacts haben, anschauen. Wir werden auch dann immer wieder auf die Referenzstory verweisen und eine gemeinsame Zusammenfassung machen. Ja, das einmal soweit über die Referenzstory.
Perfekt. Vielleicht ganz kurz zu unseren Themenblöcken. Wir haben uns im Endeffekt dem Thema durch drei Blöcken genähert. Einerseits durch dem Thema Servermanagement, Infrastrukturmanagement, zum zweiten zum Thema Clientmanagement und zuletzt IT as a Service.
IT as a Service, was meinen wir darunter? Wir werden es heute noch im Detail sehen, dass Sie wirklich als IT-Abteilung Services anbieten, vom Endanwender bis innen zur Administrationsschicht, soll das einfach eine Layer sein, die auch gemanagt ist. Und wenn man sieht, IT as a Service aus der technischen Sicht, sie kümmern sich um bestimmte IT-Dienste nicht mehr selbst. Das heißt, sie bekommen Systeme von einem externen Partner, in dem Fall auch einer Microsoft, über Azure, einfach bis zur Betriebssystemoberkante zur Verfügung gestellt, wenn sie das wollen. Oder sie provisionieren überhaupt ihre Maschinen in der Azure Cloud und nutzen einfach wirklich Hardcore-Infrastrukturen.
Perfekt. Ja, dann würden wir sagen, steigen wir direkt ins erste Thema ein, ins Thema Server Management. Das heißt, wir wollen hier ganz kurz beleuchten, was ist heute bereits möglich mit den aktuellen Produkten von der Microsoft zum Thema Systemmanagement Richtung Public und Private Cloud, das heißt auch die Integration mit Windows Azure. Dazu vielleicht ganz kurz, nochmal kurz aufgedröselt, das Thema Hybrid Cloud, das heißt, Sie sehen hier den Enterprise-Kunden, welcher idealerweise den sogenannten App-Controller vom System Center im Einsatz hat. Der App-Controller ist eine zentrale Konsole, mit Hilfe der Sie sämtliche Workloads, die Sie wo auch immer aktuell im Betrieb haben, zentralisiert managen können. Das heißt, wir haben einerseits hier die durchaus bekannte Private Cloud, das heißt beispielsweise den Hyper-V als Hypervisor-Plattform, als Basisplattform, wo Sie, wenn Sie auch zum Beispiel mehrere Rechenzentren betreiben sollten, ein zentrales Portal haben, wo Sie Ihre Workloads managen können.
Wie weit ist die Private Cloud Third-Party-fähig? Natürlich. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir können natürlich auch VMware ESX-Maschinen, vSphere-Maschinen managen über Virtual Machine Manager, wenn wir das wollen, die zentrale Management-Plattform von der Microsoft für virtuelle Maschinen. Das gleiche gilt natürlich auch für Citrix Xen Server, auch das ist möglich dort mit zu verwalten. Ein recht charmantes Feature ist, dass wir zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, über Virtual Machine Manager ESX-Maschinen zu provisionieren. Das heißt, Sie können auch mit einem Nicht-VMware-Produkt VMware-Maschinen provisionieren und zur Verfügung stellen. Das Thema Backup und Monitoring ist immer wieder ein heißes. Im Bereich Monitoring haben wir auch die Möglichkeit, mit System Center Operations Manager Monitoring für Third-Party-Produkte zu machen. Und um jetzt VMware-Maschinen oder VMware ESX-Umgebungen zu monitoren, bieten sich da sehr viele Third-Party-Anbieter an und wir haben da ein Portfolio Veeam, die einfach mit einem Connector auf SCOM andockt und für Sie natives VMware-Monitoring betreiben kann.
Das heißt, was wir sehr schön sehen, ist, dass das System Center prinzipiell wirklich offen Drittanbietern ist, dass Sie keinem Vendor-Login unterliegen, wenn Sie das System Center einsetzen und Sie immer die Wahlfreiheit haben, die für Sie passende Technologie darunter einzusetzen. Wir haben es schon kurz erwähnt, natürlich auch das Thema Service Provider Cloud ist ein Thema. Das heißt, die Microsoft bietet Ihnen oder bietet den Service Providern APIs an, um hier eine genormte Schnittstelle anbieten zu können, mit Hilfe der Sie dann durch den App-Controller, wie wir es hier sehen, zentralisiert trotzdem diese Workloads betreiben können, auch dann, wenn die nicht in Ihrem direkten Rechenzentrum laufen. Und zuletzt natürlich auch die Public Cloud, sprich Windows Azure. Das heißt, wie wir vorher schon erwähnt haben, auch sämtliche Workloads, die Sie dort betreiben, können Sie zentral mit dem App-Controller verwalten.
Jetzt wurde eine Frage, jetzt haben wir diese drei Wolken. Wenn ich jetzt in meiner Private Cloud eine virtuelle Maschine habe, gibt es die Vision, dass ich die automatisch Richtung Public Cloud oder Richtung einer Service Provider Cloud verschieben kann? Geht das? Wie ist da was geplant?
Sehr gute Frage. Also ganz klar, die Philosophie und die langsichtige Strategie der Microsoft ist es, dass Sie mit Hilfe des System Centers eine vollkommene VM-Mobilität erhalten. Das heißt, Sie können, wie du gerade angesprochen hast, Maschinen von einer Lokation auf eine andere schieben und das ganz wichtig, live im Betrieb, ohne einer Downtime, ohne einen Ausfall. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn auch die Netzwerkkomponenten entsprechend mitspielen, dass wir Themen Data Center Bridging und sonstige Sachen hinterleuchten. Das ist sicherlich das Ziel, auf das wir hinarbeiten, dass Sie im Betrieb auf Anforderungen des Businesses komplett flexibel agieren und reagieren können. Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir aber zu dem, warum Sie wahrscheinlich auch unserer Session lauschen. Jetzt kommt ein sehr spannendes Thema. Jetzt geht es zum Thema Server und ich darf das Wort jetzt an den Peter weiterreichen, der die Demo machen wird. Vielleicht ganz kurz, was werden wir sehen? Wir werden sehen, wie wir mit dem App-Controller sowohl Azure-Maschinen monitoren, als auch Private Cloud monitoren, und wir schauen uns ganz kurz an, wie muss ich die Verbindungen machen, dass das Ganze reibungslos funktioniert und was für Möglichkeiten habe ich da im Groben.
Ja, danke Udo. Was wir hier sehen, ist unsere Private Cloud. Das Ganze verwaltet über den Virtual Machine Manager, hier die Konsole. Wir sehen hier einerseits einen Hyper-V-Cluster mit seinen Maschinen, die ich vollständig verwalten kann. Und wir haben auch hier einen ESX-Cluster mit 4 Host-Maschinen, wo ich die virtuellen Maschinen, die da drauf laufen, zu 95% verwalten kann damit. Das ist die Private Cloud. Wenn ich jetzt hergehe und hier Windows Azure mehr betrachte, dann habe ich hier die Public Cloud, die Microsoft Public Cloud, mit hier 2 virtuellen Maschinen drinnen laufen. Diese beiden Welten kann ich, wenn ich möchte, über meinen App-Controller miteinander verheiraten. Man sieht hier, wir haben hier diese beiden virtuellen Maschinen, die wir gerade auf Windows Azure gesehen haben, haben wir auch hier herinnen und wir haben hier unsere virtuellen Maschinen in einer Private Cloud. Wie macht man das jetzt, um die beiden zu verknüpfen? Man braucht zunächst einmal eine Windows Azure Subscription. Die bekommt man, indem man sich anmeldet, seine Kreditkartendaten hinterlegt und dann kann man darauf virtuelle Maschinen provisionieren. Will ich diese Public Cloud jetzt mit meinem App-Controller verbinden, dann habe ich hier Subscriptions und kann hier über eine Windows Azure Subscription erstellen. Dazu brauche ich einerseits eine Subscription-ID, die bekommt man, wenn man sich am Windows Azure Portal angemeldet hat, bekommt man hier eine Subscription-ID. Und was muss ich noch machen? Ich muss ein Zertifikat auf Windows Azure hochladen. Dieses Zertifikat kann ich mir auch selbst erstellen, selbst provisionieren und lade dann dieses Zertifikat rauf auf Windows Azure und habe über die Subscription-ID und das Management-Zertifikat Windows Azure angedockt. Das zweite ist, ich muss den Virtual Machine Manager andocken. Das mache ich so, indem man ganz einfach eine Connection erstellt und nachdem alles AD integriert ist, brauche ich nur den Namen des Virtual Machine Managers angeben und habe eine Connection hergestellt.
Das heißt, das System ist wirklich voll ins Active Directory integriert, ja. Ich brauche da kein eigenes Directory oder so parallel hochziehen.
Also der App-Controller da noch nicht, nein. Mhm. Was ich dann machen muss ist, da muss ich wieder in meinen Virtual Machine Manager gehen, ich muss dort sogenannte Clouds definieren. Clouds sind im Wesentlichen nichts anderes wie Container, wo ich Maschinen zusammenfassen kann. Das heißt, man legt sich eine Cloud an und kann dann auf dieser Cloud Einstellungen setzen, die es mir ermöglichen. Ich kann die virtuellen Netzwerke angeben, ich kann eine Capacity angeben, das heißt, ich kann limitieren, wie viel CPUs, wie viel Speicher diese Cloud verwenden soll. Ich habe einen Library-Server, wo meine ISOs, wo meine VMDKs und meine VHD-Dateien liegen. Wenn ich diese angegeben habe, diese Daten, also diese Clouds, dann muss ich auf den virtuellen Maschinen, die ich in diese Clouds verschieben oder die ich diesen Clouds zuweisen möchte, muss ich nichts anderes tun, wie eben die Cloud zuweisen. Wir sind hier eine Cloud zugewiesen. Und was ich noch machen muss, ist, ich muss über den administrativen User hinaus anderen Usern Rechte geben, damit sie auf diese Cloud zugreifen können.
Das heißt, Peter, ganz eine kurze Frage. Wir haben jetzt gesehen, wie man das für eine einzelne Maschine machen kann. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, die kommen könnte, naja, was mache ich in einem Enterprise-Umfeld, wo ich vielleicht 200, 300 Maschinen habe, muss ich das alles händisch machen?
Muss ich natürlich nicht, geht natürlich auch alles über PowerShell.
Okay.
Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich in meinem App-Controller die virtuellen Maschinen mir anschauen. Das heißt, alle Maschinen, die ich jetzt habe, man sieht das dann auch hier bei den Clouds als Überblick, man hat jetzt hier die Private Clouds drinnen, die wir vorgesehen haben, und man hat hier das Windows Azure als Cloud und kann dann alle virtuellen Maschinen, die ich da laufen habe, kann ich mir anschauen und ich kann sie auch verwalten, ich kann sie starten, ich kann sie stoppen. Was mache ich jetzt, wenn ich eine virtuelle Maschine damit verwalten möchte? Man geht einfach in den App-Controller hinein und startet diese virtuelle Maschine. Das heißt, wir haben jetzt hier diese virtuelle Maschine, die wir da auch sehen. Das wäre diese Maschine, die ist hier gestoppt. Das heißt, wir gehen hierher in meinem App-Controller von meinem Rechner aus und geht auf Start und lässt diese Maschine hochfahren. Währenddem das Ganze, das dauert ein paar Sekunden, bis man das dann auch sieht, währenddem das passiert, möchte ich Ihnen auch noch zeigen, wie man eine virtuelle Maschine provisioniert. Das heißt, man geht doch ganz einfach auf Deploy und kann sich als nächstes die Cloud aussuchen. Darum war es auch vorher notwendig, dass wir die Clouds provisionieren. Man kann sich hier die Clouds aussuchen. Das heißt, wir haben hier meine Private Cloud. Das kann durchaus auch eine ESX Cloud sein. Und wir haben hier Windows Azure. Wir wollen uns da jetzt Windows Azure aussuchen. Anschließend sucht man sich die Disken aus oder das Image. Was wir hier haben ist, wir können einerseits Disken verwenden, die wir selbst erstellt haben. Das heißt, ich kann diese Disken auf Windows Azure hinaufladen. Oder man verwendet Images, die einem die Microsoft zur Verfügung gestellt hat. Zum Beispiel das ist da, Server 2012. Wenn ich das getan habe, suche ich mir einen Cloud-Service aus oder erstelle mir ein neues Cloud-Service. Und dann gibt man die entsprechenden Daten ein, die wir brauchen und kann sich hier ein Virtual Network aussuchen. Dieses Virtual Network werden wir dann noch herzeigen, wie man das erstellt. Das heißt, man geht da drauf. Sucht sich hier die Größe der virtuellen Maschine aus, sucht sich aus den Speicherplatz seiner Disk. Das heißt, wir haben hier wieder einen Store auf Windows Azure. Sucht sich diesen Platz hier aus. Sucht sich ein Subnet aus. Gibt ein Passwort ein. Gibt die restlichen Daten der virtuellen Maschine ein. Und geht auf OK und lässt diese Maschine in diesem Fall auf Windows Azure provisionieren.
Gut, Peter, ich habe jetzt gesehen, dass wir so eine Möglichkeit hätten, aus meinem zentralen Cockpit heraus sozusagen in Windows Azure eine Maschine zu erstellen. Jetzt bekommt die Maschine natürlich eine öffentliche IP-Adresse in Windows Azure.
Ja.
Jetzt ist natürlich auch noch die konkrete Frage, wie schaffe ich es jetzt denn wirklich, dass ich beide Welten netzwerkmäßig so weit verbinde, dass das Ganze wirklich für mich ein homogenes Netzwerk wird?
Das ist im Prinzip eine sehr einfache Sache. Wir sehen nur nebenbei hier, dass die Maschine jetzt gestartet wurde auf Windows Azure. Um beide Welten jetzt so zu verheiraten, dass ich von Windows On-Premise auf eine virtuelle Maschine in Windows Azure zugreifen kann und die auch in mein Netzwerk, mein lokales Netzwerk integrieren kann, erstelle ich mir ein sogenanntes virtuelles Netzwerk. Das schaut dann im Endeffekt so aus, wie wir es hier haben. Das heißt, wir stellen hier einen VPN-Tunnel her. Das macht man folgendermaßen, indem man hergeht, dem Ganzen wieder einen Namen gibt, sich eine Affinity Group aussucht oder erstellt. Anschließend sucht man sich einen Address Space aus, da hat man die drei Private Networks zur Verfügung, schränkt das Ganze dann auch noch ein auf die benötigten Subnets.
Das heißt, Peter, was du hier jetzt erstellst, ist wirklich das private Netzwerk in meiner Azure-Wolke.
Genau.
Und in dem dann meine virtuellen Azure-Maschinen laufen.
In dem werden dann meine virtuellen Maschinen laufen.
Okay.
Man muss sich dann auch Subnets angeben, da ist man dann flexibel, je nachdem, wie groß mein Adressraum ist. Wobei man dabei nur aufpassen muss, dass man zumindest eines sich überlässt, weil man dieses dann als Gateway-Subnet braucht. Das kommen wir gleich. Das heißt, man gibt sich hier dieses Subnet an. Das war das Subnet, das wir vorher gesehen haben, wie wir die Maschine angelegt haben. Mhm. Geht dann weiter. Und jetzt ist es wichtig, im nächsten Schirm, dass wir dieses Häkchen hier setzen und geben jetzt hier dieses angesprochene Gateway-Subnet an. Er stellt sich einen neuen Namen für sein Netzwerk und im nächsten kommt jetzt der wichtige Part, das heißt, man stellt hier jetzt die Daten für sein On-Premise-Netzwerk ein. Das bedeutet, man gibt jetzt hier den Address-Space an, mit dem der VPN-Tunnel dann bei meinem Netzwerk verbunden ist.
Das heißt, ich gebe hier jetzt wirklich mein privates Netzwerk in meiner meiner Private Cloud an, bei mir im Rechenzentrum.
Genau. Und dann fehlt noch die öffentliche IP-Adresse meiner Firewall, meines Routers. Die kommt hier hinein und dann geht man einfach auf OK und das Ganze wird erstellt. Wenn das Ganze dann erstellt ist, schaut das dann so ähnlich aus wie hier. Man bekommt dann hier eine Gateway-IP-Adresse. Diese Gateway-IP-Adresse liegt auf Windows Azure. Und was man zusätzlich noch braucht, um bei einem VPN-Tunnel, IPsec-Tunnel dann auf meiner Firewall einzurichten zu Windows Azure, man braucht den Pre-Shared Key, auch den bekommt man. Und zusammen mit diesen beiden Informationen stellt man dann eine Verbindung her, einen VPN-Tunnel, und wenn alles gut geht und ich dann hier auf Connect drücke, sieht das so aus wie hier. Das heißt, wir haben hier einen VPN-Tunnel eingerichtet mit einem Traffic in und out. Und was wir hier dann sehen als Beispiel ist, diese eine virtuelle Maschine, die hier läuft auf Windows Azure, das wäre diese Maschine hier. Und hier kann ich von dieser virtuellen Maschine, diese Maschine ist Domain-Joined, das heißt, ich kann hier auf meiner virtuellen Maschine diesen Virtual Machine Manager pingen, das heißt, wir haben einen direkten Connect hergestellt zu dieser Maschine, zu diesem Virtual Machine Manager.
Das heißt, rein von der Active Directory Struktur heißt es eigentlich nur eine Active Directory Site, eine zusätzliche.
Genau.
Und auf den Zeitpunkt kann ich dann ganz normal Maschinen joinen, als wären sie in meinem privaten Netzwerk.
Was ich natürlich machen muss, ist, ich muss mir eine Site eintragen, die auf Windows Azure zeigt, damit beide verbunden werden können.
Und der Tunnel ist ganz normaler IPsec-Tunnel, geht mit jeder Third-Party-Firewall?
Geht mit jeder Firewall. In diesem, in unserem Fall ist es eine Fortinet-Firewall.
Okay.
Das war's.
Perfekt. Super. Besten Dank für die Demo. Vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben jetzt gesehen, dass wir mit dem App-Controller, mit dem Virtual Machine Manager ein Toolset an der Hand haben, mit dem es uns ermöglicht, sämtliche virtuelle Maschinen, Welten, wo auch immer ich sie provisioniert und habe und sie verwende, dass ich diese zentral mit meiner Konsole managen kann. Das heißt, sowohl die Private Cloud als auch die Public Cloud wurden hierher gezeigt, auch die Verbindung untereinander, dass das Ganze für mich wirklich einen massiven Mehrwert ergibt als Unternehmen. Wir haben jetzt bewusst den Service Provider ausgeklammert, aufgrund der Zeitnot war es nämlich nicht möglich, auch hier noch eine Demo herzuzeigen.
Was natürlich auch in der Praxis sehr wichtig ist, ist das Thema Monitoring und Backup. Die Produkte System Center Operations Manager spielt sehr stark in das Monitoring hinein. Wir haben es heute schon gehört, die Third-Party-Integration ist gegeben, wenn ich vielleicht VMware-Umgebungen monitoren möchte. Ganz wichtig auch, es gibt die Möglichkeit mit SCOM, mit dem Management Pack, Services, die in der Azure Cloud laufen, zu monitoren, das heißt klassische Plattform as a Service Monitoring zu betreiben. Oder ich provisioniere mir Maschinen in der Azure Cloud, so wie wir es heute gesehen haben, in der Demo zuvor, und ich monitore diese mit dem SCOM Agent. Das heißt, ich installiere auf der Maschine einen Agent, der auch mit ins Monitoring mit eingebunden wird. Beim Backup, Data Protection Manager, habe ich die Möglichkeit, mit einer Backup-to-Disk-Lösung auch das Target in der Cloud zu haben. Das heißt, Azure kann auch meine Backup-Daten speichern. Ganz wichtig hier, Datenverschlüsselung, das heißt, die Daten werden, bevor sie Richtung Azure transferiert werden, bei Ihnen im Rechenzentrum verschlüsselt und werden dann in die Azure Cloud übertragen.
Perfekt. Das heißt, was wirklich die Botschaft dahinter sein soll, ist, dass bereits heute sämtliche System Center Produktkomponenten über eine Integration in die Public Cloud verfügen und auch in Dritt-Service Provider Cloud. Das heißt, sie sind bereits heute nicht mehr eingeschränkt in der Wahl ihrer bevorzugten Bereitstellungsvariante. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach gleich zum nächsten Thema, zum Thema Client Management. Das heißt, was kann das System Center im Speziellen jetzt hier, der Configuration Manager, in Kombination mit unserem Windows Intune, zu dem kommen wir gleich, und in Kombination mit Windows Azure. Dadurch, dass es noch eine eigene Session zu dem Thema gibt, die sich ganz speziell nur mit diesem Thema auseinandersetzt, wollen wir das hier jetzt nur ganz kurz der Vollständigkeit halber anreißen. Nähere Details finden Sie dann im separaten Track zum Thema Mobile Device Management. Vielleicht ganz kurz der Configuration Manager, den wahrscheinlich sehr, sehr viele von Ihnen auch aktuell schon im Einsatz haben werden, verfügt er klassischerweise über Distribution Points on-premise, das heißt in meinem Rechenzentrum, mit Hilfe derer ich dann meine Software verteile, egal ob jetzt zentral oder auch in dezentralen Standorten.
Was neu dazugekommen ist, sind diese Distribution Points jetzt auch in Azure betreiben zu können. Was bringt das für Vorteile? Klassisch, ich brauche High Availability, das heißt, ich möchte wirklich meine Distribution Points hoch verfügbar auslegen. Kann ich natürlich auch auf Azure zurückgreifen und den Distribution Point dort betreiben. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben sehr viele Standorte weltweit verteilt und Sie wollen einfach Netzwerktraffic Load wegnehmen, dann gebe ich einfach einen Distribution Point für die weite Welt, für die Standorte draußen in Azure und jeder greift einfach direkt dazu. Zentral gemanagt, ganz ein wichtiger Punkt, genauso wie die On-Premise-Lösung, der Distribution Point, ich habe die zentrale Management-Komponente auch hier über System Center Config Manager.
Perfekt. Vielleicht ganz wichtig zu dem Thema Bandbreitenschonung, das heißt, stellen Sie sich vor, wie der Christian gerade gesagt hat, Sie haben prinzipiell mehrere Standorte und Sie wollen sicherstellen, dass Sie wirklich maximal skalieren können und Sie haben vielleicht die Thematik, dass Sie in Ihrer zentralen Infrastruktur über beschränkte Bandbreiten verfügen. Dann nutzen Sie einfach, wie gerade erwähnt, diesen Distribution Point in Windows Azure und haben da die Möglichkeit, de facto fast, sage ich mal, unlimitierte Bandbreite zu nutzen. Ja, und dann ist das Thema Mobile Device Management, was mittlerweile auch in aller Munde ist. Das heißt, wie gehe ich mit der Vielfalt an Devices um, die heute in meinem Unternehmen einfach vorkommen und auch immer mehr werden. Auch hier hat die Microsoft wiederum die Philosophie verfolgt, wie wir es bereits schon vorher gesehen haben. Das heißt, die Integration von meinem System Center in eine Public Cloud Lösung. Wie wir es vorher mit Windows Azure gesehen haben, jetzt hier mit Windows Intune auch, werden wir das ganz, ganz kurz herzeigen. Das heißt, wir verwenden Windows Intune als den Kanal, um die Mobile Devices, nicht nur Microsoft Mobile Devices, auch iOS oder Android Phones hier zu managen und dass sie nicht wiederum den Management-Nachteil von mehreren Systemen haben, haben eine Integration in den Configuration Manager geschaffen. Somit haben Sie ein zentrales Tool, von dem aus Sie die gesamte Verwaltung Ihrer sämtlichen im Unternehmen befindlichen Devices durchführen können. Ja, und ich würde sagen, starten wir gleich auch da direkt los. Das heißt, wir gehen jetzt in das Thema Client-Management ganz kurz rein und ich darf das Wort wieder an den Peter übergeben.
Danke. Was wir hier sehen, ist dieser sogenannte Cloud Distribution Point, der jetzt mit Service Pack 1 von System Center dazugekommen ist. Die Gründe warum oder die Vorteile sind schon erwähnt worden. Ein Anlegen tut man ihn sehr einfach. Man geht hier auf Create Cloud Distribution Point. Was man dann braucht, man braucht wieder seine Subscription IT von Windows Azure und gleich wie vorher beim Connects mit dem App Controller wieder ein Zertifikat, das ich mir hier auf dem STCM Server erstelle. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich hier einen Cloud Distribution Point bzw. einen Service angelegt. Das legt mir auf Windows Azure auch einen Storage Blob an, auf dem die Packages dann gespeichert werden. Man sieht das dann auch, wenn man auf seine Site Services geht oder Systeme geht. Man hat dann hier einen Cloud Distribution Point dazu angelegt. Man muss noch die Namenslauflösung eintragen, also man muss ihn noch am DNS eintragen. Und den Clients muss man erlauben, in seinen Client Settings, in den Client Policies, diese Cloud Services als Distribution Point zu nutzen. Der zweite Punkt, der dazugekommen ist, ist die Windows Intune Subscription. Was brauche ich dazu? Zur Windows Intune Subscription, ich brauche mal die Subscription an sich. Wenn ich das gemacht habe, dann sucht man sich, erstattet man den Wizard, man macht ein Sign-In, das bedeutet, man meldet sich mit einem administrativen User auf Windows Intune an und sagt hier, dass man mit dem Configuration Manager das Management, und zwar ausschließlich der Mobile Devices auf Windows Intune, übernehmen möchte. Wenn ich das Ganze gemacht habe, dann habe ich auch hier wieder ein zusätzliches Site-System, wie wir das hier sehen, dazu bekommen. Und ich kann mir im Zuge des Wizards dann einstellen, die verschiedenen mobilen Betriebssysteme bzw. Windows 8 RT und Windows 8 Phone kann ich mir dann einstellen. Das heißt, wir haben hier, wir geben an die Collection, nachdem das Ganze ein User-Centric Deployment basiert. Das heißt, wir weisen Software einem User zu. Diese Windows Intune, das Management mit Windows Intune basiert ausschließlich auf User-Centric Deployment. Gebe ich eine Collection an, in dieser Collection sind dann die User drinnen, die Windows Intune verwenden dürfen, beziehungsweise die Applikationen installieren dürfen oder ihre Devices meinem Config Manager zuweisen dürfen. Gibt einen Namen an, sucht sich eine Farbe aus, gibt den Sidecode an. Damit hat man die beiden verbunden. Anschließend stellt man die verschiedenen mobilen Betriebssysteme ein. Das heißt, für Android braucht man im Prinzip gar nichts. iOS ist einfach, man erstellt sich ein Zertifikat, ein Apple Push Zertifikat, lädt das auf die Apple Seite hoch und bekommt dann anschließend sein Zertifikat, das man verwenden kann, um iOS-Devices in Intune zu integrieren. Bei Windows RT kann ich das Ganze ebenso machen, wenn ich Applikationen dann deployen möchte auf meine Windows 8-Devices oder Windows Phone-Devices, brauche ich Code-Signing-Zertifikate oder Site-Loading-Keys. Rein zu managen reicht es an sich, die Windows 8 RTs und in Zukunft auch Windows Phone 8 dem Intune zuzuweisen und über den Connector und eine AD-Integration. Ich muss dann noch mein AD mit Windows Intune synchronisieren, um die User dort oben zuweisen zu können, kann ich anschließend dann meine mobilen Devices im Configuration Manager managen. So viel dazu.
Perfekt. Ja, herzlichen Dank einmal auch für die kurze Vorstellung. Wie schon gesagt, aufgrund des eigenen Tracks wollen wir da nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Was Sie vielleicht noch mitnehmen sollten, wir haben ganz kurz gesehen, dass dieser Azure Distribution Point sehr, sehr leicht in den Configuration Manager integrierbar ist. Und das Schöne daran ist, ab dem Zeitpunkt, wo der existiert für Sie und erstellt wurde und eingerichtet ist, verhält sich dieser Distribution Point wie ein ganz normaler, klassischer On-Premise Distribution Point. Das heißt, im Management für Sie vollkommen transparent.
Was wollen wir Ihnen mitgeben? Das Thema mobile Geräte, Tablets, Bring Your Own Device, ich nehme an, das wird auch bei Ihnen ein Thema sein. Wir sehen das als Systemintegrator, die Themen kommen, es wird immer mehr. Das wollen wir Ihnen einfach mitgeben. Sie haben mit der Intune eine Lösung, auch diese Geräte zu managen. Die User-Centric Deployment ermöglicht es Ihnen auch, Applikationen und die Security in den Griff zu bekommen. Das heißt, einfach die Applikationen wandern mit den Usern mit. Die Idee und die Philosophie gibt es schon lange. Ja. Jetzt ist sie da. Ja. Sie können also wirklich die Applikationen dem User mitgeben, egal auf welchem Device er ist. Und das Device sollte Ihnen eigentlich egal sein aus IT-Sicht. Die Security muss passen und ich sollte es zentral managen können. Und auch da wieder der Connex, Intune und System Center Config Manager, den zentralen Ansatz zu gehen. Und natürlich auch über alle Plattformen hinweg, ob das jetzt der Apple, Android oder Windows Device ist, Sie müssen es managen und können es managen. Uns ist es wichtig, suchen Sie sich eine Lösung, die sich in Ihre Infrastruktur integriert und bauen Sie keine eigenen Insellösungen. Ja, wir sehen das sehr oft am Markt, dass Sie einfach Kunden Lösungen anschauen, die überhaupt nicht integrierbar sind in Ihre Bestandsumgebung und dann natürlich auch wieder eigene Insel und eigenes Management sich antun. Ja. Also das wollen wir Ihnen einfach mitgeben.
Und aus dem Aspekt heraus dann in Wahrheit nur die Managementkosten und eigentlich die Betriebskosten unnötig nach oben treiben.
Genau. Was sicher auch ein Mehrwerttreiber ist, Sie können durch das Angebot als IT, dass Sie solche Geräte auch erlauben, auch eventuell in einem Vertriebsprozess, in einem Marketingprozess auch als den Wert für ein Unternehmen steigern oder beeinflussen, ändern. Also wir sehen das sehr oft auch in den Projekten, dass klassisch der Außendienst mit Tablets ausgestattet wird, um einfach einen Mehrwert zu liefern, auch Richtung Endkunden, Partner oder für sich in der Arbeitsweise.
Ja. Perfekt. Ja, und zum Thema Mehrwert kommen wir jetzt zu unserem dritten und letzten Teil, der für mich persönlich auch wirklich einer der spannendsten ist, weil er eine allumfassende Sicht auf die gesamten IT-Prozesse eigentlich bietet, sprich das Thema IT as a Service, wie wir bereits schon vorher gesprochen haben. Das heißt, da geht es jetzt darum, wie stelle ich mich eigentlich als Service-Provider innerhalb meiner Unternehmung auf, als Dienstleister, wie gehe ich mit dem Thema um. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz präsentieren, wie das die Microsoft idealtypisch sieht. Und Sie werden nachher gleich erkennen, dass genau dieses Modell eigentlich dann die Grundlage war für das aktuelle System Center und für die ganzen Funktionalitäten, die einfach hier abgebildet sind. Wir sehen auf der linken Seite den Application Owner, beziehungsweise Sie könnten auch sagen die Fachabteilung, den Benutzer schlechthin, den Kunden in Ihrer Unternehmung. Auf der rechten Seite sehen Sie in dem Fall den Data Center Admin oder auch generischer gesprochen die IT-Abteilung. Und Sie sehen hier erstens einmal den Balken Self-Service, das heißt, wir wollen in diesem Modell dem Endanwender ein einfach zu bedienendes und konfigurierbares Self-Service-Portal anbieten, mithilfe dessen der Kunde prinzipiell sämtliche von der IT erbrachten Services anfordern bzw. konsumieren kann. Und wie wir auch schon vorher ganz kurz illustriert haben, da geht es nicht nur um klassische Microsoft-Services wie ich lege eine Exchange-Mailbox an, ich brauche eine Berechtigung in meinen Active Directory und dergleichen mehr, sondern da geht es auch ganz klar um das Thema, ich möchte Endgeräte anfordern, ich möchte in einer Warenwirtschaftsumgebung, die nicht von der Microsoft kommt, einen User anlegen, Berechtigungen hinterlegen, etc. etc. Das heißt, dieses Self-Service-Portal bietet mir dann einen Servicekatalog an, den ich bestellen kann. In einem fiktiven Beispiel wäre das für eine Entwicklungsabteilung eine SharePoint-Farm mit zum Beispiel 2 Frontend-Servern, Index-Servern und dahinter einen Datenbank-Cluster. Und genau diese Umsetzung zwischen Service-Portal, Self-Service-Portal und dann der eigentlichen Maschinensprache, sprich, Sie haben Virtual Machine Templates, die sind mit CPU-RAM hinterlegt, mit VHDs, die werden geloadbalanced und dergleichen mehr. Das passiert dann im Service-Modell. Diese Umsetzung füttert mir dann direkt meine zentrale Service Delivery und Automation Engine. Und eigentlich genau um das Thema kümmern wir uns jetzt in diesem dritten Kapitel. Diese ermöglicht es mir, eine Konfiguration und ein Deployment zu machen auf meiner Infrastruktur. Und wie Sie rechts erkennen können, für uns ganz, ganz wichtig, für den Kunden muss es transparent sein, ob diese Provisionierung, diese Bereitstellung auf einem physischen Gerät passiert, auf einem basisvirtualisierten, wirklich in einer Private Cloud oder sogar in der Public Cloud, wie zum Beispiel in Windows Azure. Das soll transparent sein. Danach kommt dann ein automatisches Monitoring zum Tragen, das heißt, die gesamte provisionierte Infrastruktur, das gesamte provisionierte Service soll automatisch gemonitort werden und in den Betrieb übergehen und in ein Feedback eingebracht werden. Das heißt, wir sprechen hier von drei Kernblöcken, von Application Management, wir sprechen von Service Delivery und Automation, die mittlere Schiene, und vom Infrastructure Management. Und jetzt in der folgenden Demo oder in diesem Kapitel geht es ganz speziell um das Thema Service Delivery und Automation. Das heißt, wir wollen uns anschauen, was können ganz im Speziellen jetzt die Produkte Orchestrator und der Service Manager, wie können sie die und wie können sie unterstützend wirken, dass sie einfach noch flexibler auf Business-Änderungen einfach reagieren können und einfach einen massiven Mehrwert im Management haben können.
Udo, versteht es richtig, wenn ich mir so ein Projekt nähere, ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, mir mal die IT-Services anzuschauen. Ja? Mir zu überlegen, was für IT-Services erbringe ich, was möchte ich eigentlich automatisieren, bevor ich da in ein Projekt starte und über die Technik rede. Sehe ich das richtig?
Ist ein sehr guter Punkt. Was wir sehen und ich glaube, was ihr in vielen Projekten seht, ist einfach das Thema, dass gerade dann so ein IT, also Service-Ansatz, wo ihr dann wirklich Richtung Prozessautomatisierung, Richtung Service-Delivery, Richtung ITIL zum Beispiel gehe, dass ich hier plötzlich aus der klassischen Infrastruktursicht sehr schnell weg bin und wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level bin, bis in die Fachabteilungen, bis in die Geschäftsführungsebene hinauf, weil sich da natürlich sehr, sehr viele Schnittstellen plötzlich ergeben mit meinen gesamten Konsumenten meiner Services und ich da sehr, sehr viel SLA-Agreements schließen muss, zwangsläufig, was ja auch durchaus einen Sinn hat. Und wie du richtig sagst, da ist eine sehr, sehr prozessgetriebene organisatorische Maßnahme, die du einfach begleitend setzen musst. Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Gut, dann freut es mich jetzt besonders nochmal, das Wort an den Peter überleiten zu dürfen. Es geht jetzt um das Thema IT as a Service, wie schon besprochen, mit Orchestrator und Service Manager.
Ja, was wir hier sehen aus User-Sicht wäre dieses Service-Portal, wo ich als User mit den entsprechenden Rechten Dienste zugewiesen bekommen habe oder angeboten bekommen habe. Wir können hier Private Cloud Services nutzen und wir haben hier Directory Services, also zum Beispiel einen neuen User anlegen. Wir wollen uns heute aber das Provisionieren einer virtuellen Maschine anschauen. Wie komme ich dazu so weit? Das heißt, ich brauche zunächst einmal einen Orchestrator. Wir sehen hier dieses Runbook, das wir dann später ausführen werden. Es ist ein ziemlich einfach gehaltenes Runbook, wo man zunächst einmal Userfelder hat. Das heißt, man gibt zum Beispiel hier den Namen der virtuellen Maschine ein. Der Einfachheit halber geben wir nur ein Feld an. Man kann aber genauso gut CPU, Speicher, dann Kostenstellen etc. da versuchen zu hinterlegen. Als nächstes haben wir hier den Aufruf der virtuellen Maschine, des Templates. Wir haben hier die Cloud, die man hier sieht, dann das Lab, in den es geht, also diese Private Cloud, in den es provisioniert werden soll, den Pfad auf der Storage, auf der das liegen soll, dann den Namen der virtuellen Maschine und da unten den Computernamen, die kommen aus den Feldern, die wir vorgesehen haben. Und es ist ein Template hier hinterlegt, das genommen wird. Anschließend wird das Ganze über den Datenbus dann an den Service Manager übergeben. Das ist aus der Sicht des Orchestrator, auf den kommen wir dann später auch noch einmal zurück.
Darf ich da vielleicht ganz kurz noch fragen? Mit Orchestrator ist es ja auch möglich, wirklich parallelisierte Abläufe zu machen, da wesentlich aufwendigere Runbooks auch zu steuern. Wie schaut es da aus mit Integration in eine Nicht-Microsoft-Welt hinein, Richtung VMware, Richtung ERP-Warnwirtschaftssystemen und dergleichen mehr?
Na, es ist alles möglich natürlich. Wir sehen hier ein wenig komplexeres Runbook. Das heißt, wir haben ja Abzweigungen drinnen, wir haben ja Notifications drinnen, wir können Junctions einbauen, wir können E-Mails verschicken daraus. Und was wir hier auf der rechten Seite sehen, sind diese sogenannten Integration Packs, über die ich ein Regelset importieren kann, das ich dann nutzen kann. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Windows Azure, ich kann aber auch, wie wir hier sehen, VMware-Maschinen, ESX-Server damit nicht nur verwalten, sondern auch provisionieren. Das heißt, wir könnten auch hier über Orchestrator eine ESX-Maschine provisionieren.
Das heißt, der hilft mir eigentlich auch, dass ich mir von den Tonnen an Skripts, die ich irgendwann in der Vergangenheit mir gebastelt habe, einfach dort da wegkomme und wirklich automatisiert, genau. Grafisch dargestellt, einfach Handbuchs erstellen.
Das Ganze geht natürlich grafisch über eine grafische Oberfläche. Sie erleichtert mir das Ganze, weil ich meine definierten Schnittstellen habe. Ich kann aber nach wie vor Skripts, PowerShell hinterlegen und ich kann damit Fremdsysteme ansteuern. Soweit zum Orchestrator. Wenn wir jetzt weitergehen aus Sicht des Service Managers, dann hat man im Service Manager sogenannte Konnektoren, über die die anderen System Center Systeme angebunden werden. Das heißt für einen Operations Manager, für einen Configuration Manager, Virtual Machine Manager und auch für den Orchestrator. Und wenn ich diese Konnektoren gebaut habe und sie gescheduled laufen lasse, dann kriege ich irgendwann mein Runbook herein. Dieses Runbook, das wir vorher gerade gesehen haben. Oder auch dieses zweite, was wir da unten sehen bei dem zweiten Service, Catalog, werden einfach hier importiert. Was ich als nächstes machen muss, ich muss dieses Runbook dem Service Manager zur Verfügung stellen. Das mache ich über ein Template. Das heißt, ich erstelle aus meinem Runbook oder mit meinem Runbook ein Template, das ich dann weiterverwenden kann. Als nächster Schritt erstelle ich ein Service Request Template und in diesem Service Request Template habe ich dann dieses Runbook Template integriert. Und warum ich das aufmache, ich kann hier auch eine Review Activity vorher einbauen, in dem Fall wäre es eine Approval Request. Das heißt, diese Maschine muss oder der Request für diese Maschine muss genehmigt werden. Das kann ich jetzt einerseits machen, indem ich den Manager, den Line Manager eintrage, das bedingt, dass das AD gepflegt ist. Oder ich trage hier einzelne Administratoren ein, die für die Verwaltung eventuell zuständig sind.
Das heißt, wenn ich jetzt richtig verstehe, ich kann in diesem Template sowohl automatisierte Activities hinterlegen, die zum Beispiel einen Service, einen Orchestrator Runbook starten aus dem Service Manager heraus. Ich kann aber auch sequenziell hier manuelle Tasks hinterlegen.
Natürlich, natürlich.
Das heißt, eigentlich habe ich da die Möglichkeit, ohne viel zu coden, diese Umgebung speziell jetzt an meine Bedürfnisse, an mein Unternehmen eigentlich speziell anzupassen.
Das ist der Sinn, wenn ich so einen Service-Katalog erstelle oder anbiete, dass ich dann möglichst viele Sachen automatisiere und auch Arbeit von meinen Administratoren wegnehme.
Okay.
Das nächste Punkt ist dann, ich muss diese Service-Requests oder die Templates publishen. Das heißt, ich baue mir ein Request-Offering und in diesem Request-Offering definiere ich oder mappe ich den User-Input auf das Runbook, das wir vorher gesehen haben. Das heißt, in dem Fall definiere ich hier jetzt als Eingabe, weil wir wollten ja den Namen der virtuellen Maschine haben, definiere ich als Eingabefeld den Namen der virtuellen Maschine und dieser wird dann gemappt auf mein Runbook, auf ein entsprechendes Feld in meinem Runbook als Eingabe. Wenn ich das gemacht habe, steht das Ganze prinzipiell zur Verfügung. Ich möchte das Ganze aber auch noch ansehnlich machen. Das heißt, ich erstelle mir dann noch ein Service Offering, damit das Ganze dann für den User in Kategorien eingeteilt wird. Das Ganze sieht dann so wie hier aus. Das heißt, der User steigt ein in sein Service Manager Portal, kann hier neben seinem normalen Incident Request, den er absetzen kann, auch seinen Service Katalog abrufen. Das heißt, er geht dann hier herein. Wenn er das gemacht hat und abgesetzt hat, dann kann er hier seine Services aussuchen. Das heißt, er geht dann da herein und jetzt kommt dieser dieses Eingabefeld, was wir vorher gesehen haben.
Das heißt, durch das Mapping im Hintergrund, durch die Definition, kann ich mir meine Maske hier beliebig um notwendige oder optionale Eingabefelder erweitern.
Also hier könnte zum Beispiel stehen, wie viel CPUs die Maschine haben soll, wie viel Speicher, welche Kostenstelle das Ganze laufen soll, etc. Man setzt dann diesen Request ab, bekommt dann eine ID, unter der der User den weiteren Verlauf dieses Requests abrufen kann. Das heißt, wenn er dann hier hereinklickt, kriegt er eine Statusmeldung oder Statusmeldungen über den Zustand, den Verlauf seines Requests. Das Ganze sieht dann, weil wir vorhin einen Approval Request eingebaut haben, aus Sicht eines Administrators so aus, dass der Administrator in seinem Portal unter Activities, weil dieser Approval Request in dem Fall eine Activity ist, das Ganze könnte natürlich auch über E-Mail abgewickelt werden.
Also ich könnte auch die Exchange Voting Funktion da benutzen, genau. Dass ich einfach direkt für einen Line Manager oder für eine Management Funktion einfach da direkt über die E-Mail antworten kann und ein eigenes Tool bedienen muss.
Genau.
Okay.
Das heißt, der Administrator klickt dann hier auf Approve, gibt einen Text ein und sobald er hier jetzt auf Save drückt, läuft jetzt im Hintergrund das Runbook los.
Okay.
Das heißt, um das Ganze, das heißt aus dem Service Manager, aus dem Portal sieht das dann so aus, dass er hier unter seinen Work Items hier diesen Service Request drinnen stehen hat. Als Administrator sieht man das. Wenn ich jetzt auf den Orchestrator gehe, dann kann ich mir in meinem Runbook unter Logs das Ganze anschauen. Während dem das Ganze hier noch ein wenig braucht, das braucht noch ein paar Sekunden, noch einmal zurück auf diese Integration Packs. Diese Integration Packs, die wir hier sehen, sind zum einen out of the box. Das heißt, man kann sie so aufrufen, man kann sie erweitern, wie man hier sieht, durch die System Center Integration Packs oder VMware. Das Ganze gibt es auch für Third-Party-Hersteller, für zusätzliche Third-Party-Hersteller. Und das Ganze kann man untereinander kombinieren, das heißt, man ist nicht festgelegt auf diese Runbooks. Was wir hier sehen ist jetzt, dieses Runbook hat jetzt losgestartet. Das heißt, der Vorteil bei meinem Orchestrator ist auch, dass das Ganze mitgeloggt wird. Das heißt, ich kann das jederzeit verfolgen. Wir sehen hier, dass das startet. Und wenn wir dann hier auf den Virtual Machine Manager schauen, dann sehen wir auch hier, dass dieser Server in dem Lab, das wir vorher angegeben haben, oder das in dem Orchestrator steht, losläuft und provisioniert wird. Als kleine Ergänzung zum Orchestrator noch, man kann das Ganze natürlich auch aus einer Orchestrator-Konsole heraus starten. Das heißt, man ist nicht unbedingt festgelegt auf den Service Manager.
Perfekt. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht noch ganz kurz, wie schon gesagt, der Mehrwert, den Sie haben, ist, sobald Sie ein Runbook für Ihre Unternehmung kreiert haben, haben Sie einfach hier den Mehrwert, dass Sie hier auch repetitive Tasks nicht nur unbedingt über den Service Manager immer ausführen müssen, wenn ein Service Request von dem User angefordert wird, sondern auch, dass der Administrator die Möglichkeit hat, definierte repetitive Tasks automatisiert und protokolliert ablaufen zu lassen.
Wir wollen Ihnen das ein bisschen greifbarer jetzt anhand des Fallbeispiels, also unserer Referenz mit der ISS, nochmal kurz zusammenfassen und auch Ihnen zeigen, was setzt ein Kunden um oder wie setzen es Kunden um. Ich bin da jetzt einmal zu dem ersten Teil ein paar Punkte mitgenommen, die den System Center Config Manager und den Operations Manager nur einmal zusammenfassen. Das heißt, auch der Kunde hat die Anforderung, ein zentrales Software Management zu haben, das heißt Applikations- und Betriebssystemverteilung plus ganz wichtige Inventarisierung. Wir merken sehr oft, dass eigentlich das Inventarisierungsthema bei den Kunden ein sehr großes ist, ja. Wenn man einfach nicht weiß, was habe ich im Felde und natürlich auch dadurch eine angepasste Lizenzierung habe, aufgrund von den Informationen, die natürlich auch Kosten sparen kann. Also das war auch dort ein wichtiger Punkt, das heißt System Center Config Manager, klar, Client Management, Patch Management, auch das automatisiert, integriert mit System Center Config Manager. Das Monitoring, auch bei der ISS ist es so, dass die gemischte Umgebung haben, ESX, das heißt VMware und Hyper-V und dann natürlich eine zentrale Management-Plattform haben wollen und wollten und mit Virtual Machine Manager, wir haben es heute schon gehört, ihr A, mal die Möglichkeit habt, beide Welten zu managen und B, auch die Integration in das Monitoring ist dadurch gegeben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, da beide Welten zu managen. Und zum Schluss natürlich auch immer mehr der Schritt Richtung Hyper-V. Das heißt, auch der Kunde schaut auf Kosten, schaut auf Flexibilität und da ist halt mittlerweile Hyper-V genau dort, wo er vor allem bei ESX ist und da schauen wir einfach an und der Kunde, dass wir dort weiterkommen. Das einmal zu dem ersten Teil STCM und SCOM. Das wesentlich coolere ist eigentlich der Service-Management-Teil. Ja, das haben wir jetzt gesehen von Peter. Ich habe Ihnen da mal mitgenommen, der Kunde hat sich damals überlegt, bevor wir mit dem Projekt gestartet haben, was sind so seine Kernprozesse oder Anforderungen, die er da abgedeckt haben möchte. Drei Punkte sind es im Wesentlichen. Das eine ist einmal das Thema Service-Desk, das heißt ein Helpdesk für den Endanwender. Das zweite ist ein Self-Service für IT-Services. Und das dritte Thema war ganz klar das Thema Asset-Management. Und das integriert auch in den System Center Config Manager und Operations Manager. Und was das bedeutet oder wie man das umsetzen kann, das habe ich Ihnen auch jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Automatisierung von Prozessen. Stellen Sie sich vor, oder was haben wir realisiert? Der Kunde sagt, okay, ich möchte einen IT-Prozess, Eintritt neuer Mitarbeiter automatisieren. Das heißt, was ist mittlerweile möglich oder woran arbeiten wir, dass das jetzt final umgesetzt wird? Der Abteilungsleiter geht auf ein Self-Service-Portal, auf ein Endkundenportal, das auch in einen SharePoint integriert sein kann, das heißt in einem Intranet liegt, sagt dort, ich bekomme einen neuen Mitarbeiter, der startet an dem Tag, der braucht ein Auto, ein Handy, ein PC, ein Notebook oder einen virtuellen Desktop, whatever, beantragt es dort und schickt es dort ab. Und dann passiert nichts anderes als genau das, was wir heute gesehen haben. Im Hintergrund laufen dann diese Prozesse in Runbooks ab. Es wird der AD-User angelegt, es wird die Exchange-Mailbox angelegt, automatisiert nach einem Approval. Es wird ein Auto bestellt, weil auch die Beschaffung informiert wird und. Wichtig, alle aggregierten Daten, alle Assets werden auch in einer Asset-Datenbank gesammelt. Sollte ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, weiß ich genau, was für Schlüssel hat der, was für Handy, was für Auto, was für Devices. Also ganz ein wichtiger Punkt. Das haben wir sehr stark bei der Automatisierung eingebettet natürlich auch in die Fachabteilung. Das heißt, die Fachabteilungen sehen da wirklich einen Mehrwert und können sich dort IT-Services buchen. Nicht nur technische Services für lokale Administratoren, sondern auch wirklich für die Fachabteilungen. Asset Management, ich habe schon erwähnt, nicht nur für die IT, das heißt auch generell über das Unternehmen gespannt, einfach zu wissen, was sind meine Assets draußen bei den Benutzern, ein ganz wesentlicher Punkt. Und der Service Desk, das heißt die Anforderung natürlich auch dieses Self-Service-Portal nicht nur für Servicebuchungen zu verwenden, sondern auch dort ein Helpdesk zu hinterlegen, ist ein wesentlicher, weil ich natürlich dort einen Mehrwert Richtung Endanwender schaffe. Und was mir persönlich extrem gut gefällt, ist auch eine Entlastung oder Automatisierung Richtung IT. Wir haben gehört, wir haben den System Center Operations Manager, der monitort mir meine Umgebung, der liefert auch Alerts und die können automatisch als Ticket generiert werden, können an Service-Test zugeordnet werden, wird das Problem gelöst, wird das Ticket wieder geschlossen und. Also wirklich voll integriert. Und genau das ist das, was wir bei der ISS auch umgesetzt haben.
Ja. Super. Ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende unserer Session angelangt. Was mir ganz wichtig wäre, was uns ganz wichtig wäre, ist, dass Sie aus der Session eigentlich drei Kernaussagen mitnehmen. Das erste Thema ist, ich hoffe, wir konnten es heute auch ein bisschen skizzieren, Microsoft hat eine komplette Hybrid-Cloud-Plattform. Das heißt, es geht wirklich von Public zu Private zu einem Hosting-Provider. Sie bestimmen, wo Ihre Workloads laufen, Sie haben keinen Login. Die Microsoft schreibt Ihnen nicht vor, wo die Workloads laufen müssen. Sie entscheiden aufgrund Ihrer Anforderungen, aufgrund Ihrer Regulatorien, wo welche Workloads laufen sollen. Zweiter Punkt, ganz wichtig, System Center verwaltet sämtliche Systeme. Das heißt, die Automatisierungsphilosophie, der Mehrwert eines automatisierten IT-Supports, einer IT-Organisation, ist nur dann möglich, wenn ich sämtliche Drittsysteme mit anbinden kann. Das heißt, da hört es nicht bei den Microsoft-Grenzen auf, da hat sich die Microsoft sehr stark geöffnet in Richtung Drittsysteme. Das geht so weit, dass sie de facto, wie wir auch schon gehört haben, auch im Praxisfall sämtliche Systeme automatisiert ansprechen können. Und ganz wichtig, das System Center verfügt über ein massiv großes Ökosystem. Wir haben es jetzt anhand der Veeam gehört, ein Management-Pack, um zum Beispiel ESX fachgerecht und sehr, sehr detailliert monitoren zu können. Das hört aber nicht bei der Veeam allein auf. Wir haben ein sehr großes Ökosystem, wo Sie sich einfach teilweise sehr kostengünstig oder um ein geringes Entgelt massive Mehrwerte zukaufen können.
Was mir besonders wichtig ist, ist, dass Sie uns am Stand besuchen. Schauen Sie vorbei, reden Sie mit uns nach dem Vortrag noch hier vorne. Kommen Sie dann zu uns am Stand. Wir zeigen Ihnen die Lösungen auch live. Wir können im Detail auch mit Ihnen sprechen. Bitte besuchen Perfekt. Sie uns.
Ja, dann bleibt auch mir nochmal zu sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Eindrücke gewähren, was heute möglich ist, Ihnen vielleicht ein bisschen eine Vision geben, ein bisschen einen Input schaffen und Sie ein bisschen zum Nachdenken anregen, wo könnten für mich noch weitere Mehrwerte sein. In diesem Sinne, herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Okay.